Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Anne Wieland und ich machen heute mit einem Serienformat weiter, auf das wir uns besonders gefreut haben, nämlich die Jahrgänge. Und sind nach den 80er, 90er und zuletzt den 70er Jahren endlich in den Nullerjahren angelangt. Beginnt natürlich mit dem Kinojahr 2000, das jetzt auch schon 26 Jahre alt ist. Man spielt ja inzwischen dieses beliebte Spiel auch in die andere Richtung zurückzurechnen. Aus dem Jahr 2000, 26 Jahre zurück, dann wären wir schon im Jahr 1974. Umso erstaunlicher ist es, dass in den Nullerjahren, das ist zumindest meine Beobachtung, Filme ästhetisch sich nicht mehr allzu stark unterscheiden von den 20er Jahren, wie wir sie jetzt haben. Ich glaube, wenn wir im Jahr 2000 über Filme aus den 70ern gesprochen hätten, wäre das im Film deutlich doller anzumerken. Abzüglich des Smartphones natürlich. Wir fangen an mit einem Film, den ich ausgesucht habe, nämlich Meine Braut, ihr Vater und ich, Meet the Parents. Ja, ein Film, den ich damals sehr lustig fand. Ich war 24, als ich den gesehen habe und den ich heutzutage ein bisschen betulich finde. So ein ähnliches Gefühl hatte ich auch zuletzt bei einem Fisch namens Wanda. Hier treffen wir auf Ben Stiller, der einen Krankenpfleger spielt. Er wird im Film als Nurse bezeichnet. Das sollte der erste Witz sein. Mit dem Namen Greg Focker. Oder wie Arne sagen würde, ein sprechender Name. Da steckt nämlich noch eine Beleidigung der Person auch mit drin. Später stellt sie heraus, er heißt nicht einfach Greg Focker, sondern Gaylord.
Ja, wird aber,
muss ich auch lachen.
Focker ja. Wird aber mit O geschrieben.
Ne? Ja,
das
genau.
Ist, das ist schon der das beste Witz des Films.
Aber das ist so bescheuert.
Gaylord ist noch viel besser.
Ja, Gaylord ist noch viel besser. Und dieser Film, also man fing, also die Karriere Robert De Niros als Komödiendarsteller hat damit zwar nicht begonnen mit Meet the Parents, aber sie hat einen ordentlichen Aufschwung erhalten. Er hat es ja schon ein paar Mal probiert. Midnight Run, eine sehr gute Komödie, in der er schon Straight Face gespielt hat. Danach Wir sind keine Engel mit Sean Penn, den ich nicht gesehen habe, der aber auch eine Komödie gewesen sein soll. Dann natürlich Analyze This, in dem er den Mafia-Paten spielt, der auf der Therapie-Couch sitzt bei Billy Crystal. Ich weiß nicht, ob das vor oder nach oder parallel zu den Sopranos war, aber die Idee war zumindest revolutionär.
Ja, das war unmittelbar vorher, glaube
ich. Vorher sogar schon, sieh mal an.
So 97 oder so.
Ja.
Und da sagte man, ja, aber De Niro war doch schon in diesen Action- Halbkomödien gar nicht so lustig und jetzt ist er auch noch ein Mafioso, natürlich auch naheliegend, der ja auf der Couch sitzt und dann kam Tony Soprano und damit wo war der Film mit Billy Crystal als Psychotherapeuten und Robert De Niro als depressivem Mafioso wirklich obsolet. Andererseits ist möglicherweise Chase die Idee für Sopranos gekommen bei Ansicht dieses Films. Und er hat dann halt die viel bessere Serie daraus gemacht und vor allem eine sehr ernsthafte Serie. Nun gut, aber Meet the Parents hieß, glaube ich, oder heißt noch immer in der deutschen Verleihversion Meine Braut, ihre Schwiegermutter,
ihr Vater und ich.
Ihr Vater und ich?
Genau. Meine Braut, ihr Vater und ich. Ist auch ein guter Titel, finde ich. Ursprünglich sollte oder wollte Steven Spielberg die Regie übernehmen. Er wollte auch damals ein Jahr vorher bei American Beauty die Regie übernehmen. Das heißt, er war so ein bisschen an diesen Familienthemen dran. Das eine ernst, das andere humoristisch. Er hat durchaus auch lustige Elemente. Man denke an die Autoverfolgungsjagd zwischen Ben Stiller und Robert De Niro, die schlecht ausgeht für Ben Stiller. Owen Wilson macht mit wenige Jahre oder kurze Jahre vor seinem Suizidversuch übrigens, den damals niemand erahnt hatte. Es gibt so ein Rollenspiel zwischen den beiden. Der eine ist Iceman, der andere Maverick. Ben Stiller ist da sehr eifersüchtig. Puff the Magic Dragon ist ein Riesen-Joke damals gewesen, weil De Niro gedacht hat, als CIA-Vater und sehr streng erziehender Vater, dass sich das Lied tatsächlich um einen magischen Drachen handelt und nicht um Marihuana. Das sind Sachen, die sind heutzutage zwar nicht mehr so lustig, aber Humor ist halt immer ein Kind seiner Zeit und da sollte man darüber hinwegsehen. Es gab eine kleine Kulturdebatte, die man hierzulande vielleicht gar nicht unbedingt mitbekommen hat. Die Tatsache, dass Ben Stiller sowohl ein Krankenpfleger spielt, der als Nurse bezeichnet wird, als auch jüdisch ist, war ein Riesenthema, weil er mit diesen beiden Kennzeichen in die Familie, in diese streng protestantische oder katholische Familie, als wie so ein, wie man der da irgendwie eine Invasion vorbereitet, hineinbricht und als Störfaktor wahrgenommen wird vom CIA-Vater De Niro, ist ein bisschen konstruiert. Also um seine jüdische Identität geht es im ganzen Film nicht wirklich. Es gibt natürlich eine Gebetsszene, aber auch die, also ich würde sogar sagen, die Tatsache, dass man sich über ihn lustig macht, weil man zuerst denkt, er sei ein Arzt, aber er ist in Anführungszeichen nur ein Pfleger oder eine Nurse. Auch das ist im Humorrahmen, finde ich, durchaus vertretbar. Man kann über Berufe durchaus lustig machen. Es wird da auch sehr lustig gemacht. Also dieses Skandälchen, das da irgendwie herbeigeschrieben wurde, habe ich nicht ganz nachvollziehen können.
Ich kann mich an diesen Skandal gar nicht erinnern, dass es ihn gegeben hat.
Der fand in Deutschland auch nicht statt.
Hab ihn nur nicht wahrgenommen.
Es ist ein Medienskandal gewesen. Ne? Wasp gegen Jewish.
Naja gut, aber das ist natürlich eine Konstellation, die nicht ganz selten ist in den USA. Und Ben Stillers Identität und auch diese natürlich seines Vaters, der ein Sitcom-Darsteller war, ist ja bekannt. Ist da nicht auch die Szene, bei der Ben Stiller sich die kleine Nurse mit dem Reißverschluss einklemmt? Ist das diese Toilettenszene oder ist das ein anderer
Film? Nein, das ist ein ganz anderer Film, der aber teilweise einen ähnlichen... Naja, wobei das Ordinärer, das war ja hier There's Something About Mary, glaube ich. Mary, ne? Ja, genau. Und wo ihm dann geholfen werden muss von den Farrelly-Brüdern, oder? Ist er von denen? Ich weiß es nicht, aber der ist natürlich nochmal eine Spur derber. Das unterscheidet beide auch. Ja, Meet the Parents ist kein derber Film. Das ist ein freundlicher Familienfilm. Den kannst du mit Kindern jeden Alters gucken. Da passieren eher lustige Sachen. Also der Kater Jinx wird dann irgendwie angemalt, eine Ersatzkatze wird wie Carter Jinx dann angemalt, weil es verloren geht. Im Grunde genommen schildert dieser Film lauter Situationen, die daneben gehen, des zukünftigen Schwiegersohns, der aber alles richtig machen will. Das ist ja eher so das.
Ja. Ne? Also es ist eigentlich eher Kevin allein zu Hause. Das macht blau.
Ja. Also ich will dem Film nichts Böses. Ich finde, er ist als humoristischer Film nicht sehr gut gealtert. Man lacht heutzutage auch nicht mehr über diese Art der zu wenig gehässigen Familienkomödie. Ich gebe dem Film 3 Sterne.
Ja, würde mich anschließen. Also ich habe den Film nun nicht noch einmal gesehen, habe ihn auch in der Zwischenzeit nicht mehr im Fernsehen gesehen, weil ich die Gags schon kannte und das Straight Face von De Niro nicht so lustig. Jedenfalls nicht so lustig wie in Jackie Brown ein paar Jahre.
Okay, gut. Dann machen wir weiter mit einem Film, den Arne ausgesucht hat. Curtis Hansons Die Wonder Boys.
Ja, der Film hat mich ausgesucht. Wonder Boys kann man gar nicht aussuchen, weil der Film einfach unbezwingbar ist. Ich dachte damals, eines vorausgeschickt, im Jahr 2000 habe ich, obwohl ich nicht mehr Filmkritiker war, wohl mehr Zeit im Kino verbracht als in jedem anderen Jahr seit ungefähr 1992.
Was war denn 92?
Im Jahr 92 habe ich bei einer Hamburger Lokalzeitung im Süden der Stadt gearbeitet.
Kann ja nur Tempo gewesen sein.
Nein, Tageszeitung.
Ah ja.
Es war eine Tageszeitung. und da bin ich immer zu den Pressevorführungen gegangen. Ja. Ich war sozusagen aus der Bundeswehr entlassen worden und hatte den Wehrdienst beendet. Und dann haben wir entdeckt, dass es in Hamburg die Pressevorführungen gibt und bin also fast jeden Tag also dorthin gegangen. Oft im Streiz, oft im Holi und oft in der Passage. Ich hoffe, dass es all diese Kinos noch gibt. Das Streiz möglicherweise nicht mehr im Jungfernstieg. Aber da waren im Wesentlichen vormittags die Pressevorführungen. Und so habe ich das Jahr 1992 und noch 1993 vor allem im Kino verbracht und bin am Nachmittag schon nach Hause gegangen, statt zur Universität. Und im Jahr 2000 habe ich also nahezu alle Filme, die wir besprechen, nicht nur gesehen, sondern manche noch zweimal gesehen und alles sehr gern gesehen. Wir sprechen auch noch dann später über Traffic und war American Beauty auch in dem Jahr?
Nein, das war 1999. Ja.
Ja, aber kurzum, möglicherweise mein Lieblingsfilm ist Wonder Boys. Ein Film von Curtis Hanson, der unter anderem L.A. Confidential ein paar Jahre vorgedreht hat und ein paar Jahre davor das Schlafzimmerfenster. Und er hat hier einen Roman adaptiert von dem damals noch sehr jungen Michael Chabon, der bekannt wurde, ich glaube Ende der 80er Jahre durch mit seinem Debütroman Die Geheimnisse von Pittsburgh. Seitdem hat er riesige Scharteken geschrieben, aber zwischendurch, ich glaube, war sein dritter Roman Die Wonder Boys. Und Hansen hat ein Drehbuch mitgeschrieben, hat unter anderem Bob Dylan gewonnen für den Song Things Have Changed. Und das Entscheidende ist, er hat Michael Douglas gewonnen für die Hauptrolle des Literaturprofessors, des als kiffenden Literaturprofessors. Und Katie Holmes als die Studentin, die ihn bewundert und in die er sich verliebt. Und sie verliebt sich in ihn. Und Robert Downey Jr. in einer seiner größten Rollen, nachdem er dann wiedergekehrt war und in Hollywood noch immer beschäftigt wurde. Und der spielt einen sehr auch kiffenden, aber vor allem flamboyanten Literaturagenten, der Michael Douglas dazu bringen will, dass er endlich den zweiten Roman schreibt nach einem Achtungserfolg, den er mit seinem ersten Roman hatte. Und da Douglas aber seit Jahren Schreibhemmungen hat, schreibt er diesen Roman nicht. Und Robert Downey Jr. ist trotzdem noch sein Freund und besucht ihn in diesem Universitätsstädtchen und versucht ihn zu überreden und nimmt unter anderem an einer Wüstenparty teil. Und dann gibt es noch einen jungen Mann, einen Melancholiker, düster Vogel, der alles sozusagen von außen beobachtet und den Professor auch bewundert, schwere Depression hat, der besucht auch die Literaturseminare und der ist also sozusagen das alter Ego von Michael Chabon, vermute ich.
Mhm. Zwei Personalien, Kamera ist von Dante Spinotti, den könnte man kennen von Michael Mann. Ich glaube, dass er so ziemlich bei fast allen seiner letzten Filme der Director of Photography gewesen ist, also mindestens bei Heat und Insider. Ich glaube auch im letzten Mohikaner. Ich weiß ja, ob er bei Thief da schon gewesen ist, beim Roten Drachen, aber ein sehr guter Kameramann. Und natürlich, du hast ihn schon erwähnt, Robert Downey Jr. Das Jahr 2000 war für ihn der exakte, also der Median oder der exakte zeitliche Abstand zwischen seiner Oscar-Nominierung für Chaplin von 1992 als Charlie Chaplin und seinem eigentlichen Comeback als Iron Man 2008. In der exakten Mitte liegt 2000. Und er galt als Risiko damals. So ein bisschen wie der Dennis Hopper von Apocalypse Now. Ich weiß nicht, ob er damals schon clean gewesen ist, aber er spielt auch einen sehr durcheinandergewirbelten jungen Mann. Und das ist interessant, wenn man sich diesen Film aus dieser toten Zone, die Jahrtausendwende für Robert Downey Jr. gewesen ist, mal ansieht und wie er da spielt. Er war da noch immer nicht ganz sich. Er ist nicht dieses Ekelpaket, das er heute ist, ne? Wenn er Journalisten oder Fans abschätzig behandelt oder auch dieses irre Vorhaben, ihn als Dr. Doom jetzt nochmal zweimal zu besetzen, ein zweites Mal zu besetzen für die Marvel-Sachen. Er ist ja an sich ein Selbstläufer geworden und leider das gleiche Arschloch wie früher, bloß ohne Drogen. Aber das war noch eine Zeit, wo er so ein bisschen so eine Kugel gewesen ist, die sich in verschiedene Richtungen bewegt. Ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, ne, schon ein Exzentriker in einem eigentlich wenig exzentrischen Beruf, nämlich das Literatur, vielleicht doch exzentrisch, der Literaturagent als solcher, der hier auch mit erfolglosen Autoren zu tun hat oder solchen, die halt nicht mehr schreiben oder die sich dazu nicht überreden lassen, die in der Lebenskrise sind, aus der ihn Katie Holmes auch eigentlich nicht befreien kann. Also am Ende erkennen sie beide, dass der mit 60er doch nicht mit der Studentin, übrigens war natürlich Jahre vor MeToo und das wird in dem Film eigentlich überhaupt nicht thematisiert, nur insofern, als Michael Douglas halt melancholisch ist und dann sagt, Mädchen, geh deinen Weg, ne? Ich kiff hier weiter und versuch meinen Roman zu schreiben, damit endet der Roman. Aber es ist ein unglaublich anrührender, realistischer Film, was den Campus angeht und auch was die Schreibversuche der Studenten angeht. Das sind ja so kleine Gruppen, wo der Dozent dann das mit 7 oder 8 Leuten zu tun hat. Es geht ja auch immer um Creative Writing in den USA und dann werden so kleine Erzählung vorgelesen und das ist dann manchmal desaströs und keiner sagt was und andere loben in höchsten Tönen oder werfen dem anderen vor, er hätte das irgendwo geklaut, ne? Oder das sei dem Leben der anderen, also der Kommilitonen entnommen. Davon gibt es viele kleine, schöne Campus-Geschichten. Mhm.
Gut, dann kommen wir mal zur Bewertung. Ich gebe Wonderboys 4 Sterne.
5 Sterne.
Oh, okay. Seltener Vorgang bei Arne. Gut, machen wir weiter mit einem Film, dem ich 5 Sterne gebe. Mein Lieblingsfilm des Jahres 2000, nämlich Mission Impossible 2. Manchmal gibt es Hörerinnen und Hörer, und mein Freundeskreis kenne ich das auch, die immer denken, ich würde gerne die exklusive Meinung vertreten. Ich kann nun mal nichts für meinen Geschmack. Es ist der unbeliebteste Film der gesamten Reihe und ich verstehe bis heute nicht, warum. Viele bezeichnen aufgrund seiner Slow-Motion-Effekte, die natürlich typisch gewesen sind für John Woo, wie die Tauben ja auch, als sehr prätentiös. Aber was dabei vergessen wird, ist Folgendes. Dieser Film hat im Gegensatz zu allen anderen Mission Impossible-Filmen keinen Stunt des Stunts willen, des Stunts wegen. Es wird ja immer jeder Film damit beworben, dass er den härtesten Stunt des Tom Cruise zeigt, wenn er sich an ein Flugzeug dranhängt, wenn er mit dem Motorrad über eine Klippe springt, wenn er von Häuserwand zu Häuserwand springt. Es gibt eine Szene, die natürlich ein Show-Off hat. Das ist am Anfang, als er sich angeblich ohne Sicherheitsnetz in Utah, wahrscheinlich da irgendwie Arches oder wo der da ist, da ranhängt und so ein bisschen klettert. Und dann gibt es eine Szene, wo er mit dem Motorrad eine 360-Grad-Drehung macht. Aber das sind die einzigen prätentiösen Szenen. Ich versuche zu erklären, warum dieser Film gut ist. Mich hat er vor allen Dingen dann so eingenommen. Es gibt so einen Verfolgungstakt mit ihm und Tandy Newton, in denen beide am Ende von der Klippe zu stürzen drohen mit ihren Sportwagen. Und dann drehen sie sich beide im Kreis, wie so ein tanzendes Paar. Das hat auch ein bisschen was von Crash, von Cronenberg, ja. Weil die Technik oder die Erotik der Maschinen miteinander eine Korrespondenz aufnimmt und das dann auf die Menschen sich überträgt. Und das ist der Moment, in dem sie, Tom Cruise, also Tandy Newton oder Tandy W, wie sie sich heute nennt mit ihrem Geburtsnamen, ihn anschaut und das Eis zwischen den beiden bricht, weil die Technik sie zusammenführt. Das war der erste Moment, der findet nach 15 Minuten statt, der mich total eingenommen hat.
Ja, und die Masken, oder?
Die Masken, ja. Tolle Maskenszenen. Das Drehbuch stammt von Robert Towne, das wird oft vergessen.
Ja, das wird da offiziell, der wird sogar offiziell genannt.
Offiziell, das ist kein Spin-Doktor. Das ist ein offizieller, Skript gemacht. Natürlich, er ist jetzt kein Feminist, Robert Towne, das muss man dazu sagen. Also es gibt einige, natürlich aus heutiger Sicht sehr altmodische Sachen, aber es ist nun mal die Rollenprosa, die Männer in diesem Milieu damals eingenommen haben. Also Anthony Hopkins spielt den Auftraggeber von Tom Cruise, der auch den schönen Satz sagt zu Tom Cruise, this is not mission difficult, this is mission impossible. Und dann natürlich Doug Ray Scott, der den Joel Ambrose spielt, seinen großen Widersacher, mit Sätzen wie Women like monkeys they are. Und das ist natürlich die Sicht, die Männer da in diesem Film halt miteinander haben. Generell ist das Casting Doug Ray Scotts als Widersacher sehr, sehr gut gemacht. Extrem, das ist wahrscheinlich der beste Schurke, den Ethan Hunt jemals hatte, weil er ihm physiognomisch ähnlich ist. Und es gibt nichts Besseres als Antagonist und Protagonist, die sich physiognomisch ähnlich sind. Und hat mich erinnert ein bisschen an Klaus-Maria Brandauer gegen Sean Connery in Sag niemals nie, die vielleicht nicht die größte optische Ähnlichkeit haben, aber ihre Agilität, auch wenn man damals gesagt hat, Sean Connery sei zu alt und er damit spielt in der Rolle, sich relativ ähnlich gewesen sind.
No.
Es gehört ja sozusagen zur Produktionsgeschichte des Films auch dazu. Ich komme auf den Film nicht. Doug Ray Scott sollte in irgendeinem anderen wichtigen Film die Hauptrolle spielen, der ihm den Durchbruch beschafft hätte. Tom Cruise, so mächtig wie er damals schon war, hat das verhindert und gesagt, nein, den haben wir zu Mission Impossible 2 gebucht, du musst jetzt bei mir mitspielen. Und ein bisschen trägt diese Wut die Figur auch in sich oder Doug Ray Scott, die er dort zeigt. Es geht darum, du kannst mir das vielleicht auch mal erklären, woher das kommt. Du hast ja von den Masken auch schon gesprochen, ne? Es gibt ein Identitätsspiel mit und ohne Maske, weil sie müssen sich nicht nur kostümieren mit der Maske, um so zu tun, als seien sie jemand anders. Es gibt auch tatsächlich, das garantiert aus irgendeinem Hitchcock-Film, Tandy Newton wird als Doppelagentin eingesetzt, die zwischen, es ist eigentlich ein persönlicher Film über persönliche Rache und Wollust zwischen ja. Ethan Hunt und John Ambrose. Und da steht diese Frau. Ja. Das ist auch ein Hitchcock-Motiv. Hin und her wandern,
ja, das
oder?
Ist North, unter anderem North by Northwest mit Cary Grant und Eva Marie Saint.
Oder vielleicht Robert Towne einfach nur sich in irgendwelchen
Serials, schon das Doppelgängerinnen-Motiv. Ich muss etwas nachdenken. In Vertigo, da ist es nur so, da geht es nicht um Rache, sondern es geht um die Wiederkehr einer Frau, die James Stewart verloren hat in San Francisco und im Nebel. Und sie sitzt in einem Museum und er ist davon überzeugt, dass es die Frau ist, die von derselben Schauspielerin, nämlich von Kim Novak, dargestellt wird. Und er wird fast verrückt, denn die Frau, die er verloren hat, hat sich von einem Glockenturm gestürzt. Und es wiederholt sich einfach alles. Am Ende stellt sich raus, dass die zweite Kim Novak absichtlich die erste verkörpert und James Stewart sozusagen verrückt machen wollte.
Ja, so. Man kann darüber streiten, ob der Film schlecht gealtert ist wegen seiner Soundtracks. Ich glaube, es sind Limp Bizkit, die irgendwie das berühmte Motiv des Argentiniers, wie heißt er noch, der Mission Impossible geschrieben hat.
Lalo Schifrin.
Genau. Ja. Sozusagen in so eine New-Metal-Version überführt haben. Okay. Aber vieles, was man dem Film vorwirft, stimmt einfach nicht. Dieser Film hat relativ wenige Action-Szenen. Er hat am Anfang die Kletterszene von Ethan Hunt, danach gibt es die Verfolgung. Ich sage, danach passiert erstmal nichts. Bis zum großen Finale. Es gibt also wenig Action mit Feuerwaffen. Auch das memoriert man falsch, wenn man John Woo vorwirft, er zeigt ihm nur die Ästhetik oder die Schönheit der Killer. Dies ist außerdem der Film, ich bleibe dabei, das ist der Film mit dem höchsten persönlichen als auch gesellschaftlichen Einsatz der Mission Impossible-Reihe. Man kann natürlich sagen, in der Mission Impossible 8 droht die künstliche Intelligenz mit der totalen Vernichtung, dem globalen Armageddon durch die Freischaltung aller Atombomben oder die Übernahme der Codes für die Atombomben. Aber hier geht es immer um eine Biowaffe. Und das ist erstmal extrem gefährlich, auch wenn es nur zuerst um San Francisco geht. Aber es geht auch für Ethan Hunt um den größten persönlichen Einsatz, denn Tandy Newton ist ganz klar die Frau, die er liebt. Und sie wird von John Ambrose, oder sie infiziert sich selber mit dem Virus, um sozusagen zu zeigen, halt, und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, warum sie das macht. Also ich glaube, es geht darum, dass sie nicht getötet werden will und als Wirtsträgerin des Virus, bis er ausbricht, überleben muss, damit der Virus im Sinne des Schurken John Ambrose überhaupt sich verteilen kann. So war das, glaube ich. Aber man merkt Tom Cruise an, das ist die Frau, die er liebt. Die will er behalten und er tut alles, um sie zu retten. Das ist viel glaubhafter als der Einsatz, den er ab Mission Impossible 3 für seine Ehefrau zeigt oder für alle anderen späteren Frauen, in die er sich verliebt. Dies ist der Mission Impossible Ethan Hunt Film mit dem größten persönlichen Einsatz und auch dem, wo es wirklich um das Überleben der Gesellschaft geht. Das mit den Atombomben in Teil 8, das ist mir schon viel zu viel. Das nur sozusagen als kleines Plädoyer für diesen Film, der viel bescheidener inszeniert ist, als man denkt, aber gleichzeitig um maximalen Einsatz die Aufmerksamkeit auf maximalen Einsatz legt. Unabhängig davon ist das der Film mit der besten Frisur, die nicht nur Ethan Hunt hat in allen Mission Impossible Filmen. Da sieht Tom Cruise auch noch nicht so aus wie ein Fußball, sondern es ist auch der Film oder die Ära, das Jahr 2000, kurz nach Magnolia, mit der besten Tom Cruise Frisur überhaupt. Und deshalb allein gebe ich diesem Film 5 Sterne.
Für die Frisur auch 4 Sterne und für den Film ebenfalls.
Gut, dann machen wir weiter mit einem Film, den Arne vorstellt, nämlich Dancer in the Dark von Lars von Trier.
Ja, ist einer der tragischsten Filme von Lars von Trier, ein reines Melodram, dazu noch ein Musical, deshalb Björk, Gudmundsdottir. Und in jedem Text, den ich jemals über Björk geschrieben habe, ist der Geysir drin.
Ja.
Und mittlerweile schreibe ich darüber, dass ich immer darüber
geschrieben
habe, ja, dass in jedem Nebentext über Björk seit 1990, eigentlich schon seit 87, wieder war sie bei den Sugar Cubes, war immer Geysir. Und der Name Gudmundsdottir wird immer gern ausgeschrieben, obwohl natürlich alle weiblichen Namen in Island mit Dottir enden. Das ist einfach die Endung für weibliche Namen.
Aber ist Emiliana Torini nicht auch eine Isländerin?
Aber halb, wie der Name sagt, halb Italienerin, ja. Und deshalb hat sie einen anderen Namen. Und es gibt ja immer auch einen Vater und so. Aber eigentlich ist Dottir. Und der Geysir muss halt immer vorkommen. Und früher war immer der sprudelnde Geysir, weil die Frau ja so auch so drollig ist und damals auch ziemlich ein Punk. Ne?
Ja.
Später war sie ja nicht mehr Punk, sondern immer noch sehr interessante Kunstfigur und Extremsängerin. Und in Dance in the Dark singt sie auch extrem, ist aber eigentlich ein Arbeiterfilm. Das Merkwürdige bei oder das Bezeichnende bei Lars von Trier ist ja, dass er, obwohl er, sagen wir mal, damals schon einigermaßen entrückt war und sich mit theologischen Fragen beschäftigt hat, dass er aber trotzdem immer noch die Arbeiterklasse zeigen konnte. Auch durch seine Flugangst hat er Amerika ja nie erreicht. Und auch keine anderen Städte, die man nicht mit dem Auto und dem Zug in Europa und Skandinavien erreichen kann. Und hat also immer alles zu Hause gedreht. Und alle mussten zu ihm kommen, schließlich auch Nicole Kidman und so weiter.
Wie Kubrick.
Genau. Aber das war dann die Phase des Übergangs, als er schon so neben den üblichen Darstellern wie Stellan Skarsgård sich umgeschaut hat nach spektakulären Darstellern, die seine formal revolutionären Ideen umsetzen konnten. Also ein Arbeiterinnen-Schicksal, Alleinerziehenden-Schicksal zu zeigen, dann mit Gewaltverbrechen und schließlich mit dem tragischen Ende, dass wir nicht, dass die meisten wahrscheinlich sowieso kennen, das war damals überall. Björk hat auch Preise für den Film bekommen und war auch schon ziemlich nah am Oscar. Und ich wünschte, Lars von Trier hätte jemals überhaupt einen größeren Preis außerhalb der Berlinale und der üblichen Kunstfestivals gewonnen, aber ist natürlich kein Hollywood-Film.
Ja, ich würde Dance in the Dark sehr gerne mögen, aber kann es nicht.
Ja.
Ich habe das letzte Mal gesehen im Jahr 2000, jetzt schon wieder. Legendär sind ja die Probleme, die Björk mit von Trier hatte während der Dreharbeiten. Später hat sie, ohne ihn namentlich zu nennen, von einem bekannten dänischen Regisseur gesprochen, der sie um die Jahrtausendwende bedrängt hätte. Sie musste keinen Namen nennen, es war ganz klar,
naja,
was gemeint ist. Ja, also ne, so viele Filme hat sie nicht gedreht mit dänischen Regisseuren um die Jahrtausendwende. Ich mag Björk nicht. Ich würde sie gerne mögen, aber ich mag sie nicht. Er und sein Produzent haben gesagt, wir hatten gar nicht die Power, sie schlecht zu behandeln. Sie war damals der Star, nicht wir. Und sie befand sich im Jahr 2000 vielleicht nicht mehr hundertprozentig auf dem Höhepunkt ihrer Macht, aber sie war damals auch eine extrem erfolgreiche Popsängerin. Das weiß man heute gar nicht mehr. Das war die Zeit nach Debut von 93, nach Post, ihrem größten Hit von 95. Peak. Das war, alle haben darauf gewartet, wie gut wird sie als Schauspielerin sein. Sie spielt im Grunde genommen sich selbst. Sie spielt Selma, eine, ich glaube, tschechoslowakische Migrantin, die in den 60er Jahren, der Film spielt in den 60er Jahren, in einer Fabrik in den USA arbeitet. Sie hat einen Sohn, der sehbehindert zu werden droht, wie sie. Sie erzieht ihn nicht gut. Sie droht ihm Strafe und Schläge an. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass wir sie als Figur nicht mögen. Wir empfinden eher Mitleid, weil sie so überfordert ist. Du hast gerade davon gesprochen, von diesem Winnetou-Effekt, nenne ich ihn mal, dass man versucht, ein amerikanisches Ausland in seiner Heimat nachzustellen. Diese Fabrik und das Casting, so sieht keine USA aus. Das Produktionsdesign, das hätte, oder? Natürlich, man kann den Dogville-Faktor vielleicht oder Mendeley oder so halt bedenken, dass es mit Absicht abstrahiert sein soll, aber so sieht Amerika nicht aus. Und vor allen Dingen, niemand, der in einer Fabrik arbeitet, sieht aus wie Catherine Deneuve. Das ist ihre Kollegin. Ja. Niemand sieht so aus wie sie. Nicht so hübsch zugemacht wie sie. Und ja, sie hat auch ihre isländische Stimme beibehalten. Die Isländer tun sich auch mal ein bisschen schwer mit richtiger, korrekter englischer Aussprache, das ist auch kein Vorwurf und so weiter. Das ist vielleicht auch der Kunstgriff oder so. Ne? Also Europäer spielen da Leute, die heißen Jeff. Und das ist halt dieser Winnetou-Faktor, der das so artifiziell auf einmal macht. Ich weiß es nicht, ob das der Kunstausdruck Lars von Triers sein soll. Was ich aber wirklich glaube, ist, diese Frau Selma, die wird so gequält in diesem Film von ihm, dass Lars von Trier, dem auch nachgesagt wird, dass er ein sehr schwieriges Verhältnis zu seiner Hauptdarstellerin hat, viel härter als Hitchcock, dass er die Künstlerin Björk damit auch töten wollte. Ich glaube, der hasst sie. Ich glaube, der wollte sie ausmerzen. Deshalb auch die Strafe am Ende. Es geht auch immer um Selbstbestrafung. Also David Morse spielt ja letzten Endes einen Polizist, der sterben will, weil er Schulden hat und in einer sehr quälenden Szene Selma, also Björk, auffordert, sie umzubringen, dem sie nicht nachkommen will und töte mich, töte mich, töte mich. Und das ist ja auch ein Aspekt, der in ganz vielen Filmen vorkommt. Man denke nur an Alexander Skarsgård in Melancholia, Lars von Triers besten Film, der eine ganz untypische Rolle spielt, ein schöner, großer Mann, der völlig überfordert ist mit der Lieblosigkeit von Kirsten Dunst und wie sie ihn behandelt. Es geht immer darum, jemanden zu bestrafen und wenn jemand nicht gut genug ist, dass er sich selbst bestraft.
Ja, da hast du sehr viel nun gesagt und das stimmt auch alles. Das ist bei Lars von Trier natürlich so, dass er ganz artifizielle Filme macht. Und das erfundene Amerika ist dann aber auch absichtlich, wahrscheinlich sogar absichtlich falsch erfunden. Oder es besteht einfach nur in der Imagination von Lars von Trier. Also alles, was Topografie ist oder Geografie oder Stadt, urbane Landschaft, ist ihm ja vollkommen gleichgültig. Catherine Deneuve, eine Französin, die praktisch nie in Amerika Filme gemacht hat, außer ausgerechnet Die Sirene von Mississippi mit Jean-Paul Belmondo für François Truffaut, einer der schlechtesten Filme von Truffaut. Und das war auch das einzige Mal 1969, dass Truffaut Catherine Deneuve besetzt hat. Also die ist auch wunderschön im Film, aber kein guter Truffaut-Film. Ja, die Besetzung von Björk, dann die wirklich sehr, sehr gute Besetzung von Steve Morse, der
David,
Entschuldigung, ich glaube, der Gitarrist heißt Steve Morse. Immer verwechselt. David Morse.
Du meinst David Morse, den Sänger der Smiths, ne?
Ja, genau. Nee, es gab tatsächlich einen Gitarristen, glaube ich, der Steve Morse Band. Naja. Also David Morse ist als Nebendarsteller, wenn man ihn sieht, kennt man ihn. Das ist ein ziemlich großer, vierschrötiger, eigentlich gutmütiger Mann, der meistens auch so besetzt wird. Seit den 80er Jahren, ist in vielen Independent-Filmen. Und er war 1996, glaube ich, in Indian Runner von Sean Penn. Und da spielt er sogar die größte Rolle.
Ja, und er wurde einmal, es hat einen riesen Bohai gegeben in den Klatschblättern. Dabei gesehen wir auf so einem Runway, ein Flugzeug aus dem John Travolta steigt ihm auf den Mund küsst, wodurch sich viele bestätigt gesehen haben, dass die beiden eine Affäre hätten. Mm. Aber das nur nebenbei. Es macht ja auch Joel Grey mit, der vor Gericht aussagt.
Ja.
Aus Cabaret. Und das passt natürlich dazu, dass Selma Musicals liebt. Sie will ja, bewirbt sich auch für Musicals, will im Musical mitmachen. Das ist auch diese Metaebene. Sie sagt irgendwie, ja, das ist alles nur für meinen Vater. Und hier ist er dann vor Gericht. Und er sagt, ich kenne diese Frau gar nicht. Ja. Ne? Und das ist ja dieser Punkt, also unabhängig davon, dass sie auch keinerlei Beziehung zu ihrem Sohn wirklich pflegt, dass diese Ebene gar nicht durchleuchtet wird, weil sich von Trier dafür auch nicht interessiert, ist da auf der anderen Seite, frage mich, was dieser Film uns eigentlich sagen will. Das ist ja so ein berühmter Punkt. Du hast damals als erster die Frage gestellt, als ich The Last Boy Scout gewählt hatte im Kino 91 und gesagt habe, was will uns der Film eigentlich sagen? Dann habe ich mich dafür bei dir gerecht, indem, als du Wenn die Gondeln Trauer tragen vorgestellt hast, ich dir gesagt habe, was will uns dieser Film denn eigentlich sagen? Der gute Donald Sutherland wird dafür, dass er den Unfalltod seiner Tochter überlebt hat und wieder Sex haben will und einen neuen Job in Venedig gefunden hat, dafür noch bestraft, dass er auf so einen kleinen Zwerg am Ende einfällt mit der roten Kapuze, habe ich gesagt, was soll denn uns dieser Film sagen? Und jetzt frage ich dir nochmal, Arne, was will uns dieser Film sagen? Denn im Grunde genommen interessiert sich Lars von Trier für die offensichtlichste Ebene gar nicht, nämlich dass es so eine Art, ne, also McCarthyismus ist ja immer so ein geflügeltes Wort, ohne dass es genau jemand erklärt. Und das sind ja auch die 60er und nicht die 50er in diesem Film. Aber es geht ja darum, dass eine Frau aus einem kommunistischen Land in den 60ern oder im sozialistischen Land in den USA eine neue Karriere anfangen will und vor Gericht als Kommunistin gebrandmarkt wird, weil ihr ja unterstellt wird, für die OP ihres Sohnes, die sie sich aufgrund Krankenkasse, whatever, nicht leisten könnte, $25,000 bei David Morse geklaut zu haben. Das ist ja der historische Punkt. Aber das wird überhaupt nicht weiter ausgeführt. Also die eigentliche Kritik am Gesellschaftssystem, was hätte kommen können, nämlich am Kapitalismus oder am Kommunismus, das wird gar nicht weiter ausgeführt.
Ja. Nee, die Kritik gibt es bei Lars von Trier auch überhaupt nicht. Ich erinnere an seinen, ich glaube, dritten Film nach Element of Crime, und Schwarz-Weiß-Film, wie heißt das? Europa, glaube ich.
Ja. War das eine Serie? Oder was war
das? Kann sogar sein, dass er eine Serie draus gemacht hat, aber ich habe den integrierten Schwarz-Weiß-Film gesehen und habe den Das war der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Und da interessiert er sich, er handelt von der Nachkriegszeit und von dampfenden Schnellzügen und von den Werwölfen, die unmittelbar nach Kriegsende durch die deutschen Wälder streifen. Ist das ein realistischer Film? Zeigt uns der Film, wie die Deutschen Kartoffeln gestohlen haben und Kohlen aus dem Tender, um Heizung zu haben? Erzählt er vom Hungerwinter? Nein, überhaupt nicht. Ist eine reine Fantasie. Die Werwölfe hat es nachweislich niemals gegeben. Und er interessiert sich natürlich auch nicht für den Kommunismus. Nein, etwas anderes. Ich antworte dir das, was ich eigentlich immer antworte, seit ich es einmal entdeckt habe. Das ist das reine Melodram. Also Melodramen sind niemals realistische Filme. Die interessieren sich grundsätzlich nicht für irgendetwas anderes. Also du hast es ja gesagt, die Operation, die Augenoperation. Es ist reiner Douglas Sirk. Douglas Sirk hat immer den gleichen Film gedreht. Zwei verlieben sich unwahrscheinlicherweise ineinander. Kann auch Rock Hudson und eine etwas ältere Frau sein. Und Rock Hudson ist Gärtner. Und die Frau erleidet, ist verheiratet. Ihr Mann stirbt. Er bringt ihr einen Fernseher. Die Kinder sind gegen Rock Hudson, weil er nur ein Gärtner ist. Und so entwickelt sich diese unwahrscheinliche Liebesgeschichte. Und in fast allen Filmen von Douglas Sirk wird jemand blind, ne? Was ja auch ein sprechendes Handlungselement ist. Jemand wird blind, im übertragenen Sinne sieht er nicht das, was offensichtlich ist. Und dann zufälligerweise ist Rock Hudson mittlerweile Augenarzt. Und operiert sie und sie kann wieder sehen. So.
Das ist schön.
Und ich finde das wunderbar und ich sage immer, Douglas Sirk hat seinen letzten Film Imitation of Life 1963 gemacht. Ein paar Jahre später ist Rainer Werner Fassbinder in München zu einer Retrospektive gegangen. Da wurden Filme von Douglas Sirk, die erste Retrospektive des ja eigentlich deutschen Regisseurs, vorgeführt und allmählich wurde Douglas Sirk in Deutschland überhaupt erst entdeckt. Und da hat Rainer Fassbinder geschrieben, Filme von Douglas Sirk gesehen. Es waren die fünf schönsten der Welt darunter.
Ah ja. Okay, gut. Dann ist es deine Erklärung, die mich überzeugt. Am Ende, du hast ja schon gesagt, die meisten kennen den Film eh, wird Björk mitten im Lied unterbrochen durch die Falltür, auf der sie steht. Auch das für mich ein Zeichen dafür, dass Lars von Trier der Künstlerin eine reindrücken wollte, die ihr Lieblingsende singen darf.
Ja, also ist probat, das zu vermuten oder das zu interpretieren. Ich glaube vielmehr, dass das die direkte Himmelfahrt ist, meinetwegen Höllenfahrt. So, bei Lars von Trier wird man das nie aufklären, was er eigentlich damit meint. Also irgendein Protestant, sowieso ein Verrückter, der ja seit Jahren, er hat noch einmal ein Interview gegeben, er hat ja so ein eigenes Gelände in Dänemark, wo er praktisch seine ganzen Filme inszeniert. Also ein verhältnismäßig großer, sieht fast aus wie ein Schrottplatz oder so. Und hat sein eigenes Produktionsgelände.
Rocky Beach.
Ja, und dann gab es immer Gerüchte, er ist wirklich krank und wer weiß, ob er jemals wieder eine Kamera halten kann. Hat ja auch die Angewohnheit, mit Handkamera zu drehen und so. Also alle Innovationen, die es seit den mittleren 80er Jahren gab im skandinavischen Kino, hat Lars von Trier ja mitgemacht, zusammen mit Thomas Winterberg, der etwas jünger ist. Und also ich bin ein großer Anhänger von Lars von Trier, von Thomas Winterberg allerdings auch. Mhm. 5 Sterne für Dancer in the Dark.
Ja, ich gebe dem Film 2,5 Sterne. Dann machen wir weiter mit einem Film, den ich vorstelle, nämlich Robert Zemeckis' Castaway, verschollen, mit Tom Hanks. Ja, das ist der Film, in dem wir FedEx kennengelernt haben. FedEx war im Jahr 2000, glaube ich, noch kein so etablierter Paketdienstleister, wie es heute ist. FedEx grenzt schon an der Schleichwerbung, was natürlich auch damit zu tun hat in den USA, dass Tom Hanks einen Mann namens Chuck Nolan spielt, der oberster FedEx-Vertreter ist und dafür zuständig ist, dass die Pakete durch die Gegend gefahren.
Das ist ja die Ironie schon am Anfang.
Genau. Ja. Er steigt ins Flugzeug und die Dreharbeiten wurden ja für über ein Jahr unterbrochen, weil Tom Hanks auf Diät gesetzt wurde, um diesen Chuck Nolan zu zeigen, wie er auf einer Insel 4 Jahre lang strandet, dort dementsprechend abnimmt. In der Zeit hat Robert Zemeckis so einen Thriller gedreht mit Harrison Ford, auf den ich jetzt nicht komme, in dem Harrison Ford ein Mörder spielt, das war auch im Jahr 2000. Und dann die Dreharbeiten dann fortgesetzt mit dem...
War das Presumed Innocent?
Nein, Innocent war 89, ich weiß es nicht. Naja, der ist auf jeden Fall auch nicht so wichtig, glaube ich, für das Jahr 2000. Dann hat er dann später die Dreharbeiten aufgegriffen.
Brad Pitt?
Harrison
Ford?
Nicht dieses... Komm, ich gucke jetzt.
Okay.
Jetzt gucke ich, pass auf. Wenn du unbedingt wissen willst, sage ich dir es. Robert Zemeckis, ich bin hier gerade auf der... er hat dann gedreht What Lies Beneath.
Ah ja.
Ja, das war der Film,
genau. Mit Michelle Pfeiffer.
Ja. Im umgedrehten Fall ist es ja so, Robert De Niro hat damals für Wie ein wilder Stier den Oscar bekommen, weil man ihn ungefähr nur 20 oder 30 Minuten lang als fülligeren Menschen gezeigt hat. Er hat ja extra zugenommen für die Rolle, also kein Fettsuit. Hier sieht man für eine halbe Stunde den abgemagerten Tom Hanks. Das war der Academy eine Oscar-Nominierung wert. Leider hat er keinen dritten Oscar bekommen. Ich bin ja großer Tom Hanks-Fan. Finde, er hätte ihn in diesem Fall verdient. Ich weiß gar nicht, wer den im Jahr 2000 stattdessen bekommen hat. Kommen wir sicherlich noch zu. Dieser Chuck Nolan.
Russell Crowe?
Nee, der war doch, ein Gladiator. Oder hat er den für Beautiful Mind bekommen?
Gladiator. Nee, Beautiful Mind war ja, noch
das war
noch
der Gladiator-Oscar. Okay, gut. Tom Hanks strandet also auf diese Insel, lässt Helen Hunt zurück, seine Ehefrau. Ich verwechsel immer mit Holly Hunter. Die haben doch die ähnlichen Namen. Ich bin auch großer Helen Hunt-Fan. Ich finde, dass sie in Besser geht's nicht, wie ich in einem Ranking auch mal aufgestellt habe, überhaupt die beste Oscar-Leistung als Hauptdarstellerin der letzten 45 Jahre gebracht hat. Ich mag sie wirklich sehr gerne. Diese Frau lässt er zurück auf diese Insel, auf der er strandet in der Südsee, weil sein Flugzeug abgestürzt ist. Dieser Chuck Nolan ist praktisch sehr, sehr begabt. Er schafft es nicht nur, einen Sonnenhöhlenkalender herzustellen oder ein Floß zu bauen, sondern auch sein eigener Zahnarzt zu sein, also sich einen eigenen Zahn zu ziehen. Ich frage mich immer, wenn ich den Film sehe, wann war eigentlich ob das nicht der letzte richtig gute Film gewesen sein könnte von Robert Zemeckis. Contact war davor, der gut war. Forrest Gump war davor, der sehr gut war. Back to the Future müssen wir gar nicht erst überreden. Ich glaube, so richtig viele gute Filme hat er danach nicht gemacht. Und eine seiner genialsten Ideen ist Wilson, der, was ist das? Ist es ein Basketball oder ein Baseball?
Es ist ein Basketball.
Den er anmalt.
Ja, nur das natürlich ist Robinson Crusoe-Motiv. Ja. Also in Warum? Robinson Crusoe gibt es natürlich keinen Basketball.
Wer ist denn da der Basketball?
Bei Crusoe fällt es mir nicht mehr ein. Mhm. Das ist ein sogenannter, in dem Roman, muss man vorsichtig sagen, ein Eingeborener, mit dem er sich eigentlich auch nicht verständigen kann.
Ah, ja.
Aber anders als mit dem Basketball, mit Händen und Füßen, mit Gesten. Und die beiden nähern sich einander an. Davon handelt Robinson Crusoe. Und kann man natürlich, also heute nicht mehr sehr beliebt, die Geschichte, dass ein weiser Mann da gestrandet ist und sich mit dem
indigen.
Kind, eben dort lebt.
Ich muss mehr lesen. Auf jeden Fall, er freundet sich ja mit Wilson an, einen Ball, den er mit seiner blutperfekten Hand anmalt und oben aufschneidet und da halt Kokossträucher reinmacht, sodass er eine Frisur kriegt. Sieht ein bisschen aus wie Till Lindemann bei der letzten Rammstein-Tour. Hat er auch so ein Asche angemaltes Gesicht und so eine struppige Haarfrisur nach oben. Er wird dann da auf dieser Insel zu einer Art Rüdiger Neberg. Es gelingt ihm auch, mit so einer Pi-Formel den Umkreis seines Absturzes zu berechnen da in der Südsee. Man muss sich mal vorstellen, was passieren würde, wenn halt so Leute wie Gil Oferim oder Ariel Hedinger dort landen würden, wie die aufgeschmissen werden gegenüber diesem Chuck Nolan. Mich hat die Sache mit Wilson, auch wie er Wilson verliert, sehr berührt. Ich frage mich auch, ob nachdem er gerettet wurde, man hat so ein bisschen die dunkle Seite dieses Knackses beiseite geschoben. Ich glaube, eigentlich müsste Tom Hanks jemand sein, der permanent auch als Geretteter mit Wilson weiterreden müsste. Mindestens in Gedanken. Er hat ja, sieht man in einer der Schlusseinstellungen, als er wieder über die amerikanische Einöde fährt, um die Pakete auszufahren, auch einen neuen Ball sich gekauft, also einen neuen Wilson. Das ist die dunkle Seite des Chuck Nolan, für die er nicht kann. Das ist die Krankheit, die er behalten hat, aus der Isolation auf der Insel 4 Jahre lang mit niemandem sprechen zu können, dass er tatsächlich diesen Ball nicht aufgegeben hat. Denn seine Frau Helen Hunt...
Ja, seine Frau hat ihn aufgegeben.
Ja, genau, zwangsweise. Sie haben ihn, Wir haben dich beerdigt, sagt sie zu ihm. Dann siehst du mit Chris North dann zusammen, dem Mr. Big aus Sex and the City, und sagt aber noch zu ihm, eigentlich ist er der Gewinner, weil im strömenden Regen, auch das ist ein Motiv für die Screwball-Filme, vielleicht auch, die du ja auch so gerne magst, und die Dramen der 40er, immer so Liebesszene im Regen, auch ein bisschen British of Madison County. Sie sagt ja auch zu ihm dann irgendwie, du bist die Liebe meines Lebens. Das gibt sie ihm mit.
Ja.
Aber sie hat halt Kinder jetzt mit einem anderen Mann.
Ja, ja, und das ist das eigentlich Tragische an dem Film, dass man nicht für möglich hält. Die Filme enden ja meistens dann damit, ja, es mag andere Lieben gegeben haben, es mag auch eine Familie geben, aber man kommt irgendwie überein, und die kommen ganz bestimmt nicht überein, und er möchte das auch nicht und fährt dann da übers Land. Das ist wirklich ein bittersüßes Ende des Films, der ja über ganz lange Strecken nur Tom Hanks zeigt und wie er das Flugzeugwrack umbaut und immer wieder winkt. Man kennt das auch aus Meuterei auf der Bounty. Da hat immer vergeblich gewinkt, wird versucht, Feuer zu machen. Das wird nicht gesehen. Dann kommt einmal ein Flugzeug und es fliegt zu hoch. Oder man kann nicht schnell genug das Feuer entfachen. Oder das Treibholz ist nass geworden. Also man kennt das aus so vielen Filmen, aber es ist ja wirklich außerordentlich anrührend gemacht und dabei auch noch spannend, und ich stimme dir zu, Helen Hunt hielt ich auch für eine exzellente Leistung, und besser geht's nicht, viel besser übrigens als Nicholson, und ich mochte sie aber auch in vielen anderen Filmen, und ich mochte die Serie, die zu Deutsch Verrückt nach dir heißt, vom Beginn der 90er Jahre.
Ah ja, da kannte ich sie gar nicht.
Und ja.
Also Tom Hanks, er sagt zu Wilson, bei Wilson hängen, ne? Er sagt irgendwann zu ihm, als er mit ihm fiktiv spricht, ich weiß, sagt er zu ihm. Ich würde so gerne wissen, was Wilson zu ihm gesagt hat. Das sind auf jeden Fall die letzten Momente vor der genialen Idee, dieses Floß zu bauen, mit dem Segel, mit dem er es letzten Endes schafft. Ich habe mich manchmal gefragt, es gibt ja auch so ein paar übersinnliche Erfahrungen, die er auf dem Floß da macht, als er nicht weiß, als er gerettet wird, nämlich, dass er einen Wal sieht. Ich frage mich, ob das nicht wirklich halt alles danach vielleicht auch ein Tod gewesen sein könnte, dass er mit dem Wal auch, dass er in dem Moment, in dem er den Wal sieht, vielleicht auch ein Toter ist. Ob das Ende vielleicht ein Traum sein könnte, aber sowas würde Robert Zemeckis natürlich nicht machen, weil Robert Zemeckis jemand ist, der für konkrete Enden steht. Blöderweise, nachdem der große Tanker ihn dann auffischt, kommt die Texttafel 4 Wochen später. Ich halte das für keine gute Idee, weil dadurch ein Großteil dieser Traumatherapie oder der Behandlung natürlich unter den Tisch gekehrt wird. Es wird nur leicht angedeutet, wie ein großes Buffet für Chuck gemacht, der wieder zurückgekehrt ist, mit lauter Essensbergen, dass er dann nur so leicht gütig dann anlächeln kann, weil er unter ganz anderen Umständen versucht hat, Nahrung zu finden. Ich würde an seiner Stelle sowieso nicht zu FedEx zurückkehren. Ich wäre wahrscheinlich für mein Leben lang traumatisiert. Er macht es. Er sagt ja zu Helen Hunt am Ende, ich hätte niemals in das Flugzeug steigen sollen und dich in dem Auto zurücklassen. Aber letzten Endes hat ihm der ja genau das ja gezeigt, wozu er in der Lage gewesen ist, dieses alltägliche Leben des langweiligen FedEx-Transporteurs dann auch hinter sich zu lassen. Natürlich will niemand auf einer Insel stranden, aber er hat auf jeden Fall nicht wenig daraus ziehen können. Er übergibt ja am Ende dann nochmal ein Paket, das er mit Absicht nicht aufgemacht hat, weil er sich auf der Insel geschworen hat, dieses letzte FedEx-Paket will ich meiner letzten Kundin bringen. Das stellte er dann nochmal hin auf die Veranda, sagt, this package saved my life. Stimmt natürlich nicht, weil was da drin ist, kann ihm nicht das Leben gerettet haben, was immer drin gewesen ist. Es
war die Hoffnung drin. Hat ihm die Hoffnung gegeben.
Okay, dann habe ich das nicht richtig gedeutet.
Also nicht der Inhalt, sondern dass es dieses Paket noch gibt und dass er es ausliefern muss.
Ja, okay. Na? Amerikanisches Motiv. Aber es ist natürlich so oder so ein extrem mutiges Ende von Robert Zemeckis, wie man es wahrscheinlich danach nicht mehr gesehen hat, nämlich eines, in dem er Hoffnung haben kann, aber kein Gewinner ist. Die Hauptfigur ist in diesem Film kein Gewinner. Jodie Foster in Contact war vielleicht auch keine Gewinnerin, weil ihr keiner geglaubt hat, dass sie in so eine interdimensionale Sphäre eingetreten ist und da ihren toten Vater gesehen hat. Aber dieser Chuck, der am Ende auf der Wegkreuzung steht, ist definitiv kein Gewinner. Er hat seine Frau verloren. Irgendwann, wenn die Leute sich für seine Geschichte nicht mehr interessieren, und er weiß nicht, wie es für ihn weitergeht. Ich finde das extrem deprimierend, aber auch extrem mutig, was da passiert.
Ja, das ist schon ein sehr berührender Film. Ich denke jetzt immer, ich habe gerade nachgedacht über einen Film mit Robert De Niro, mit dem älteren Robert De Niro, der vor ein paar Jahren erst gezeigt wurde. Ich habe den später erst im Fernsehen gesehen. Im Kino war der recht unauffällig. Da spielt Robert De Niro einen Witwer, der im Ruhestand ist. Und der hat den Kontakt zu seinen Kindern verloren. Ich glaube, zu zwei Kindern, die von ihm entfremdet sind und bei denen er sich auch lange nicht mehr gemeldet hat, allein mit seiner Frau gelebt. Und der war ein Monteur von diesen elektrischen Oberleitungen. Also der hat auf dem amerikanischen, in der amerikanischen Weite, der war der Wichita Lineman, nicht aus Wichita, aber ich glaube aus Chicago oder aus, also mittlerer Westen. Und jetzt begibt er sich auf die Suche nach den Kindern, den erwachsenen Kindern, was eigentlich aus denen geworden ist. Ne? Der Sohn ist Musiker geworden, spielt in einem Symphonieorchester und ist durchaus nicht begeistert, seinen Vater wiederzusehen. Und die Frau hat, glaube ich, zwei Kinder, ein hektisches Leben, auch sehr schönes Haus. Und Vater stört eigentlich. Und er fährt in einem Überlandzug und schaut freundlich die Frau gegenüber an. Und die schaut ihn auch an. Ne? Man ist ja amerikanisch freundlich. Und dann zeigt er aus dem Fenster mit dem Finger und sagt, die habe ich gebaut. Dann sagt er, was? Ja, die habe ich gebaut, die elektrischen Oberleitungen. Ich habe irgendwie 30 Millionen Kilometer in Amerika verlegt, die Oberleitung. Und das hat er sein ganzes Leben gemacht. Und es ist ein unglaublich anrührender Film, weil sonst gar nichts passiert. Er trifft die Kinder und er kann es nicht mehr richtig reparieren. Und er ist stolz darauf, die Oberleitung repariert gebaut zu haben. Mhm.
Ja, also Castaway, ein Film, den ich mag. Ich mag die sentimentalen Filme von Robert Zemeckis. Ich gebe dem Film 4,5 Sterne.
Ich würde sagen 3,5.
Okay, dann kommen wir jetzt zu Arnes letzten Film für heute, für den ich ausnahmsweise mal die Einleitung sprechen möchte. Kleine Anekdote zu Cameron Crowe's Almost Famous. Cameron Crowe war ja Rolling Stone-Reporter, sehr jung. Und auch der deutsche Rolling Stone hat sich im Jahr 2000 einer Initiative verschrieben, nämlich den neuen Cameron Crowe zu entdecken. Ich war es nicht. Stattdessen ein anderer, denn der Rolling Stone hat eine Ausschreibung gemacht. Man darf sich bewerben als junger Reporter und sozusagen hoffen, in die Fußstapfen oder der deutsche Cameron Crowe zu werden. Ich habe mich hoffnungsvoll beworben im Jahr 2000. Dann kam meine Bewerbung zurück mit dem Hinweis, dass die Adresse des Rolling Stone nicht bekannt sei. Ich dachte, wie kann das denn sein? Er war in Hamburg und muss man auch kennen und so weiter. Dann habe ich sehr ängstlich dann in der Redaktion angerufen, habe Arne Wielander da dran gehabt, den ich damals natürlich noch nicht konnte, der mich dann erstmal ausgelacht hat. Wahrscheinlich so wie Lester Banks, da den jungen Cameron Crowe ausgelacht hat und gesagt, natürlich stimmt unsere Adresse, schick's doch nochmal. Hat dann wieder nicht funktioniert. Naja, genommen wurde auf jeden Fall dann jemand anders. Bin froh, dass mein Lebensweg dann etwas mehr als ein Jahr später mich dann doch noch zum Rolling Stone geschafft hat. Aber ich hatte damals keine Chance. Ob meine zweite Bewerbung dann beim zweiten Versand angekommen ist, weiß ich nicht. Aber anscheinend war sie nicht gut genug. Arne Wielander hat sich damals nicht für mich entschieden. Du kennst die Geschichte aber schon, Arne. Das überrascht dich jetzt nicht.
Natürlich kenne ich die Geschichte. Aber tatsächlich war es nicht so, dass ich allein entschieden hätte.
Ist ja noch schlimmer.
Es gab
alle gegen mich.
Es gab einige Einsendungen, nicht gar so viele, wie man angenommen hätte, weil es ja auch verbunden war mit einigen Arbeitsproben und mit Reportagen. Und aufgrund der Reportagen wurde entschieden. Und ich weiß es nun, kann nicht sagen, ob deine zweite Einsendung darunter gewesen ist. Aber natürlich, es wurde dann hin und her überlegt und dann dachte man auch, es war übrigens nicht so, dass es um eine Stelle oder eine Anstellung ging oder um einen Redakteursposten oder dergleichen, sondern es ging wirklich um Mitarbeit und vorderhand darum, dass eine Reportage gemacht werden sollte. Wir hatten damals eine Einrichtung, die hieß Rolling Stone Roadshow und da traten drei Bands zugleich auf. Am selben Abend und unter anderem Divine Comedy, weiß ich noch, und Coldplay. Allerdings wurde Chris Martin dann krank nach zwei oder drei Konzerten, sodass die letzten drei Konzerte abgesagt werden mussten.
Das war Coldplay, Toploader, die ist noch so, ne? Und das dritte war dieser Sänger von, war das Suicidal Tendencies, der dann Solo gemacht hat, der mit Krücken
aufgetreten ist. Ja, wahrscheinlich.
Die haben immer für jeden, die sind in Berlin aufgetreten, in der Columbia-Halle, die haben für jeden Abend gewürfelt, wer zuerst auftreten muss. Und dann kam man auf den Genuss, die beste Band Coldplay als erstes zu sehen. Das war das letzte Mal, dass man sie in kleinen Rahmen gesehen hat bei euch. Das war die Rolling Stone Roadshow.
Und, aber Coldplay waren damals auch erst in England bekannt, war immer Single der Woche. Und das war nach Parachutes. Aber Parachutes war ja zunächst kein Erfolg in Deutschland. Also die galten ja noch nichts. Und es war ein ausgemacht, so erinnere ich das Konzert in Hamburg, dass Coldplay als erste auftreten. Und das war dann auch so. Naja, also kurzum, es hat jemand eine Reportage an dem Abend geschrieben, eine Mischung aus Konzertbericht und Report. Aber es war halt so, Leute wie Neil Hannon von Divine Comedy wollen natürlich möglichst vor dem Konzert nicht noch ausführlich Interviews geben und Backstage herumsitzen. Oder Backstage herumsitzen, aber dann lieber etwas essen oder noch etwas trinken. Und so kam keine riesige Reportage an dem Abend zustande. Aber kurz um Almost Famous, worum geht es überhaupt? Na, natürlich waren alle aufgeregt damals. Also, jetzt hat Cameron Crowe sich auch noch selbst verfilmt. Also der war ja schon sehr berühmt, der hat schon gute Filme gedreht. Singles von 1993 waren ein typischer Grunge-Film. Oder einer der, neben Slacker, einer der Filme der Zeit. Dazed and Confused natürlich.
Jerry Maguire.
Jerry Maguire kam dann 96 mit Tom Cruise und da hat er den Durchbruch geschafft und dann dachte, Cameron Crowe wird nie mehr aufhören. Und auf dieser Welle, der nächste war Vanilla Sky, hat man nicht verstanden. Da hat er einen amerikanischen Kunstfilm gedreht.
Ja, das war sein Sargnagel. Also die Filme, die er nachgemacht hat, waren alle nicht mehr groß.
Nach Almost Famous?
Vanilla war ein Jahr nach, über den sprechen wir im Jahr 2001, den möchte ich gerne besprechen. Aber nach Vanilla Sky war er off. Ja. Also da hat er keine großen Sachen mehr gemacht.
Ja, aber hat noch viele Bücher geschrieben, hat mit Billy Wilder gesprochen, in großen Gesprächsband mit Wilder gemacht, war auch wieder journalistisch tätig. Und ich weiß noch, das Erste, was ich von Almost Famous hörte, war, dass Cameron Crowe im Rolling Stone einen Text geschrieben hat, Romancing the Stone. Und dann hat man ihm gesagt, naja gut, wenn du schon den Film gedreht hast, dann kannst du auch gleich selbst schreiben, ne?
Aber das war die Anleihung an Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, ja? Romancing the Stone.
Genau, das ist war der Titel dieses Films. Und den hat er zum Titel gemacht, Romancing the, in Anführungsstrichen.
Ist der nicht von Zemeckis, Romancing the Stone?
Ja, glaube ich.
Ja, da sind wir wieder bei Zemeckis, ja.
Ja, also kurzum, man wusste ungefähr, was einen erwartet und wie das halt Kate Hudson besetzt hat und so weiter. Also das war schon bekannt und dann wurde eine Pressevorführung organisiert, noch bevor der Film ins Kino kam. Und wir waren sehr begeistert, dann 8 oder 10 Leute saßen in dem kleinen Kino in Hamburg und wir haben den Film gesehen. Und da sah ich Lester Bangs als Philip Seymour Hoffman als Lester Bangs, kann man leicht verwechseln. Lester Bangs war ein legendärer Journalist, Crawdaddy Anfang der 70er Jahre, der sich beim Rolling Stone nicht recht etablieren konnte, weil er immer fand, also in dem Film sagt Seymour Hoffman in seiner kleinen Höhle mit der mechanischen Schreibmaschine, wir werden niemals cool sein, Cameron. Und er hat sich auch tatsächlich beim Rolling Stone nicht etabliert, wollte es möglicherweise auch nicht, als die Redaktion noch in San Francisco war. Und anders Cameron Crowe, der damals 16 Jahre alt war, glaube ich, am Anfang. Und der mit der Allman Brothers Band auf Tournee gegangen ist. Und auch der Einzige war, der überhaupt Kontakt zu den Eagles hatte. Also es gab immer ein angespanntes Verhältnis des Rolling Stone zu den Eagles. Und dafür war er verantwortlich, derselbe Lester Bangs, der zwar nicht im Rolling Stone, aber anderweitig geschrieben hat, die Eagles sind durch und durch falsch. Also das ist keine Country-Music, ne? Also, rein, ist er vollkommen hohl.
Ja.
Und das hat Don Henley natürlich niemals vergessen. Und 1976, also sporadisch hat Lester Banks mal im Rolling Stone geschrieben. Und 1976 haben sie in Los Angeles, glaube ich, oder irgendwo auf Tournee, hat die Mannschaft der Eagles die Redaktion des Rolling Stone herausgefordert. Und Don Henley und die anderen haben natürlich alles daran gesetzt, um die Redakteure umzuhauen. Das war ein Footballspiel. Und haben haushoch gewonnen gegen die Redakteure.
Lustig. Also, ja.
Und in dem Film, das berühmteste ist wohl, dass die Busfahrt in der Allman Brothers, die in dem Film anders heißen, mit dem jungen Cameron Crowe Tiny Dancer von Elton John singen.
Ja, diese Szene kommt vor. Ich wusste nicht, dass die Band, die Stillwater heißt, an die Allman Brothers
angelegt ist. Genau, Stillwater.
Ein sehr langweiliger Name. Das hat schon was von Coldplay und Snow Patrol. Also sehr unfeurig. Es gibt ein paar lustige Stillwater-Szenen, die fast schon auf Spinal Tap-Niveau sind, aber nicht despektierlich gemeint, sondern sehr lustig. Es werden T-Shirts gedreht, T-Shirts produziert, die den Gitarristen, gespielt von Billy Crudup, in den Mittelpunkt rücken und nicht den Sänger, gespielt von Jason Lee. Jason Lee ist ja ein sehr ehrgeiziger Frontmann, der den Durchbruch haben will und sich dann hier aufregt. Irgendwie, du bist hier der Gitarrist mit Mystik und wirst in den Vordergrund gedrängt. Soll es hier nicht um mich gehen? Diese Art von Eitelkeiten auf Spinal Tap-Niveau ist sehr lustig und ich finde auch nicht überdreht, weil ich glaube, das sind wirklich die Momente, in denen man mitfühlen kann. Der Manager von ihnen oder derjenige, der Manager sein will von Stillwater, sagt, wer will denn noch mit 50 Rockstar sein? Ich meine, guckt euch Mick Jagger an, das könnt ihr euch doch nicht vorstellen. Das war eine Zeit, die 70er, in denen Rock und Pop noch nicht alt waren, weil deren Protagonisten noch jung waren und in der Regel unter 50, wenn man von Bill Haley mal absieht, oder Elvis, der auf die 50 zugehen würde. Aber die ganzen Legacy-Acts von heute, die alle sehen wollen in unserem Alter, das sind alle mindestens 50 Jahre, Leute. Das ist ja die bittere Ironie, dass man damals wirklich noch geglaubt hat, dass Rock jung sein würde. Ne?
Ja, und die Reporter waren damals auch jung, waren alle jung. Jan Wenner wird gezeigt, der Gründer des Rolling Stone, der natürlich einen Cameo-Auftritt am Ende hat. Er sitzt zeitungslesend in einem Taxi nach dem Ende der Tournee von Stillwater, wenn die Abschlussfeier in New York City stattfindet. Und da ist Jan Wenner zu sehen. Und Cameron Crowe war der jüngste Reporter wohl aller Zeiten, aber es war durchaus nicht ungewöhnlich, dass 18-, 20-Jährige dort gearbeitet haben seit 1967. Denn Jan Wenner war selbst 22, als er sich das Geld geliehen hatte, der Chefredakteur und Herausgeber war. Drei Jahre später war er so berühmt, dass er mit John Lennon in einem Kino in San Francisco sitzen konnte und die Gesprächsreihe Lennon Remembers gemacht hat.
Mhm.
Er mochte Cameron Crowe. Und vor allem sah er natürlich die Chance, dass die Bands, die nicht sehr viel älter waren, den Jungen so gern mochten. Der hatte natürlich einen Kassettenrekorder und ein großes Mikrofon mit so einem runden Knödel drauf. Und da ist er mal hinterhergelaufen. Manche haben ihm gesagt, Mensch, du kannst aber hier nicht mit den Groupies und so weiter. Dafür war er noch viel zu jung. Und sein Lieblingsplatte war Tommy von The Who.
Also die Faszination der Band für den jungen Cameron Crowe erschließt sich im Film. Mir nicht. Wie es im wahren Leben war, weiß ich nicht. Aber für mich ist es nicht intuitiv, als Rockmusiker mit einem 16- oder 13-jährigen Jungen durch die Gegend zu ziehen. Und sie nennen ja The Enemy, nennen sie ihn. Man hört manchmal auch NME raus, wie das amerikanische Musikmagazin. Aber also mir erschließt sich das nicht. Ich meine, der Film zeigt wahrscheinlich auch deshalb nicht viel Drogenkonsum. Ne? Also Billy Crudup, der Gitarrist, sind einmal in Ecstasy, glaube ich, oder Speed, steigt auf ein Hausdach, springt in den Pool. Aber ansonsten ist es auch ein relativ zahm berichteter Film und ein Film, den ich mag. Aber das ist für mich der Punkt, wo es stark an der Glaubwürdigkeit rüttelt, welches Interesse diese Band gehabt haben könnte, diesen Jungen, von dem sie gar nicht wollen, dass er einen Rock'n'Roll-Lifestyle mitführt. Die wollen ihn nicht verführen, das ist wichtig, dass sie das machen. Es gab zu dieser Zeit, darf man auch nicht vergessen, gut, dass es noch keine Handys gab, denn ein Großteil des Films, aber ein wesentliches Handlungselement spielt sich aus Frances McDormand, die Mutter spielt, der verzweifelten Anrufe ab, oder wenn er sie mal an der Strippe hat von, ne, also vom Telefon, und dann muss sie im Hintergrund mithören, wie die Groupies mit ihm reden, und wird dann irgendwie nervös, und er schafft es nicht zu seinen eigenen Schulabschlussfeier und solchen Sachen. Das ist ein interessantes Handlungselement, aber warum jetzt eine Band diesen Jungen so faszinierend findet, das verstehe ich nicht.
Ja, es gab noch nicht so viele Bandbegleitungen. Also Truman Capote hat es, glaube ich, 1972 während der Amerika-Tournee der Rolling Stones versucht. Jan Wenhavel wollte Capote dazu überreden, einige Konzerte zu besuchen und mitzureisen. Und Capote war aber gar nicht dazu in der Lage und hatte auch gar keine Lust, herumzureisen. Ich glaube, bei Hunter S. Thompson hatte man es auch versucht, dass er die Rolling Stones begleiten soll. Und interessierte sich kaum für Rockmusik und jedenfalls nicht für Rolling Stones und hat es nicht gemacht. Und das war die Zeit, als Annie Leibovitz so halb liiert war mit Mick Jagger, und die hatte den Zugang und hat die Fotos gemacht, aber sie hatten halt keine Autoren, die wirklich angesehen waren. Es gab Ben von Torres, der saß aber in der Redaktion in San Francisco und war ein Schreibtischmann. Und die meisten anderen Autoren waren auch Schreibtischmänner. Es gibt ja übrigens ein ganz fantastisches Buch über die Frühzeit des Rolling Stone, in dem steht, dass unter anderem, dass einige Redakteure ihren Schreibtisch niemals verlassen haben. Die haben an ihren Stücken Tage und Wochen lang geschrieben, und man konnte ihnen sozusagen die Jacke anzünden, und die saßen immer noch und haben weitergeschrieben. Also es gab nicht viele Leute, die so beweglich waren und bereit dazu, wie Cameron Crowe, durch die Gegend zu gehen und auch noch so sympathisch war. Der Mann ist ja so sympathisch, deshalb hat er ja auch Tom Cruise und andere gewonnen und hat so sympathische Filme gemacht.
Das stimmt.
Und Singles ist der sympathischste.
Ja, absolut. Dann schließen wir die Bewertung dieses Films mit einem Zitat von Lester Banks über Jim Morrison, Drunken Buffoon. Und ich gebe diesem Film Almost Famous, ja, ich gebe ihm 4. Ich habe es jetzt an 3,5 überlegt, aber es ist ein 4er für mich.
Ja, 4 Sterne.
Gut, dann kommen wir zum letzten Film von heute. Ich stelle ihn vor, nämlich M. Night Shyamalans Unbreakable. Ein Film, der nur ein Jahr nach The Sixth Sense, dem großen Erfolg Shyamalans, vielfach Oscar-nominiert ins Kino gekommen ist und seinerzeit als okayer Film gewertet wurde, aber als milde Enttäuschung. Inzwischen hat er einen Kultstatus, wie man nennen würde, erreicht, 26 Jahre später, und gilt als einer seiner wahrscheinlich 3 beliebtesten Filme. Manche übersteigen sich so ein bisschen überambitioniert und nennen ihn einen Superheldenfilm. Das macht sogar Shyamalan inzwischen. Also ein Superheldenfilm im Sinne einer Marvel-Tradition. Natürlich spielt Bruce Willis in gewisser Weise einen Superheld, aber nur weil Mr. Glass, gespielt von Samuel L. Jackson, sich dabei an Comichelden orientiert, ist es deswegen kein Superhelden-Comicfilm. Ich würde davon ein bisschen Abstand nehmen von dieser Kategorisierung als Superheldenfilm, auch wenn er sehr, sehr gute Momente hat. Man merkt auch daran, wie gut dieser Film ist, dass die beste Szene des Fortsetzungsfilms Glass aus dem Jahr 2019, in dem beide wieder zu sehen sind, Jackson und Willis, eine Szene drin hat, die eigentlich für Unbreakable gedreht wurde, aber dort erst ausgestrahlt wurde, nämlich die, als Mr. Glass als Junge, er hat ja so eine Glasknochenkrankheit, bricht sich sofort die Knochen, unbedingt das erleben will, was andere Kinder auch erleben, und in so eine Art Breakdancer-Karussell oder irgendwie so ein Diskus-Karussell, die sich um die eigene Achse dreht, steigt, mit einem Teddybären als Puffer, also wirklich rührend und tragisch, und sich dabei alle Knochen bricht, nur weil er als Kind einmal Spaß haben will. Das ist eine Szene, die rausgeschnitten wurde damals aus Unbreakable und in Glass gelandet ist und den Film gleich massiv aufgewertet hat. Ja, Bruce Willis spielt einen Sicherheitsmann im Stadion, der ein großes Haus hat. Das kann man sich als Sicherheitsmann eigentlich gar nicht leisten, aber auch das ist ein Teil dieses magischen Realismus, den dieser Film hat. Und man kann auch nicht einfach, egal wie gut man da arbeitet, in Philadelphia als Sicherheitsmann dann irgendwie gleich einen Aufstieg mit Sicherheitsstufe in New York City bekommen. Aber gut, das sind so kleine erzählerische Feinheiten, genauso wie die Tatsache, dass die Rolle von Robin Wright Penn als seine Ehefrau leicht unterverkauft wird. Das ist sehr selten, weil Shyamalan eigentlich sehr starke Frauenrollen hat, eine Rolle, die überhaupt nicht zur Entfaltung kommt. Naja, und er entdeckt auf jeden Fall, weil er der Einzige ist, der ein Zugunglück überlebt. Übrigens ein Zugunglück, bei dem vorher auch Kinder als Passagiere eingeblendet werden. Das gibt es in Zugunglücks- oder generell Flugzeugunglücksfilmen eigentlich selten, dass man sieht, welche Menschen alle sterben müssen, auch wenn man den Unfall selber nicht sieht. Der also als Einziger diesen Unfall überlebt und daraufhin von Mr. Glass, dem Comicladenbesitzer Samuel L. Jackson, entdeckt wird und ihm sagt, ja, Sie sind ganz klar ein Superman. Sie sind unsterblich, Sie sind unbreakable. Sie sind vielleicht nicht unsterblich, denn auch Sie haben eine Schwäche, das Kryptonit wie Superman, aber Sie sind unbreakable. Ich bin breakable, ich bin Mr. Glass, Sie sind mein exaktes Gegenstück. Der Sohn fängt es irgendwann auch an zu glauben von Bruce Willis, stellt tolle Kinderfragen, sagt sie ihm irgendwie, Dad, glaubst du, du hättest auch Bruce Lee fertig machen können, wenn du Karate könntest? Und weint auch irgendwann vor Stolz, weil sein Vater so tolle Szenen macht, weil Bruce Willis tatsächlich irgendwann anfängt, Schurken zu jagen, so wie Batman oder Superman in so einem provisorischen Cape. Sein Sohn ist total stolz auf ihn. Es geht auch ein bisschen in Musik in diesem Film. Er unterhält sich mit seiner Frau, deren Ehe er retten will. Fragen sie nach Lieblingsliedern. Sie sagt Soft and Wet von Prince. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört, dass jemand dieses Lied als Lieblingslied nennt. Es gibt einen tollen Soundtrack. I've Been Tired von den Pixies wird eingespielt, als Mr. Glass einen Comicladen mit seinem Rollstuhl zu demolieren droht. Ein ganz manisches, irres Black Francis-Lied, was auch hervorragend zu dieser Szene passt. Ich würde auch glauben, dass Shyamalan seinen späteren Film The Happening benannt hat nach dem Pixies-Song aus dem Bossa Nova-Album. Aber das ließe sich nicht beweisen. Das Einzige, was mich an dem Film so ein bisschen stört, ist, das macht man eigentlich nur bei Dokumentationen, bei denen bestimmte Fakten gerade bei Kriminalfilmen eingebracht werden müssen. Es gibt am Ende eine Erklärtafel, was mit beiden Figuren passiert, nachdem am Ende der Twist, den wir jetzt nicht verraten wollen, kommt. Es gibt einen Twist, natürlich wie bei allen Shyamalan-Filmen. Mhm. Und dann verlässt Bruce Willis Mr. Glass und dann wird so eine Erklärtafel eingeblendet. Ja. Das passiert mit dem und das passiert mit dem. Das macht man nicht bei Spielfilmen. Das macht man nur bei Dokumentationen. Wenn man das bei Spielfilmen macht, war man entweder zu faul, das Ende zu drehen, oder man hatte kein Budget, das Ende zu drehen, oder man durfte nicht mehr die Zeit aufbringen, das Ende zu drehen. Aber einen fiktiven Stoff damit zu beenden, dass eine Tafel das Ende erklärt, ist ein No-Go. Es hätte niemals passieren dürfen.
Ja, du hast wohl keine Zeit mehr übrig und Budget möglicherweise auch nicht mehr.
Ja, kannst du ja nicht machen. Also der hat doch Sixth Sense, war ein Riesenhit.
Ja, ist ein dramaturgischer Kniff. Da wurde schon zu viel Zeit für Zinnober aufgewandt und Riesenkitsch. Ne?
Ja.
Und also nach The Sixth Sense war ich schon sehr ärgerlich über Shyamalan.
Ach, ehrlich?
Und ja, der Film hat mich unfassbar geärgert, weil ich es auch die ganze Zeit nicht gemerkt habe. Und damals war es Birgit, die mich gegen Ende schon, aber noch vor dem Ende angeknufft hat und mir in die Seite gehauen hat und sagt, ich weiß es, was es ist. Und ich habe es immer noch nicht gemerkt.
Ich habe es auch nicht gemerkt.
Und bei Unbreakable war ich noch ärgerlicher.
Ja.
Habe mich total geärgert über Samuel Jackson und über Bruce Willis und Regisseur und warum heißt der Glasmann und Comicverkäufer, also furchtbar.
Ja.
Und seitdem habe ich keinen Shyamalan mehr gesehen.
Ach, schade. Ich mag den Film. Also ich habe ihn, glaube ich, schlechter geredet, als er ist. Also,
nein, du hast ihn nicht schlecht geredet. Die Schilderung war faszinierender als der Film. Man muss nicht erstmal die ganze Zeit im Kino sitzen.
Ja, ich bin der Auffassung, dass er eine neunjährige, großartige Strecke an Filmen hingelegt hat, beginnend mit The Sixth Sense, Unbreakable, The Village, Signs natürlich, der dazwischen lag, A Lady in the Water, inklusive The Happening, den ich sehr mag. Ich habe mit Marc mal über The Happening gesprochen, eine extra Folge, da haben wir irgendwie so I Stand Alone, ich verteidige meinen Film genommen. Ich habe eine sehr mutige Wahl mit The Happening genommen. Marc natürlich mit Preaching to the Choir und Mulholland Drive, ein Film, den alle lieben. Das war nicht so mutig von ihm, weiß er aber auch, habe ich ihm auch gesagt.
Mulholland Drive ist tatsächlich nicht mutig.
Nee, ist nicht mutig. Also das sind weiche Ziele. Ich weiß nicht, ob wir jemals zum Kinojahr 2019 kommen werden, das 19 Jahre entfernt liegt in unserem Besprechungskalender. Da erschien ja endlich Glass, die Fortsetzung dieses Films. mit Szenenideen, die auch in Split gezeigt wurden, die Shyamalan in Unbreakable nicht bringen konnte. Alle haben ja Samuel L. Jackson im Angehauen, hey, wann kommst du wieder zurück als Mr. Glass? Ich will noch mal eine Geschichte mit dir sehen. Mir war nicht klar, dass diese Figur so beliebt ist, dass die Leute ihn darauf angesprochen haben, wieder sehen wollten. Ich mag auch Glass. Ich habe mich damals gewundert, warum Bruce Willis so schlecht spielt. Möglicherweise hatte er damals schon die diese Frontallappenschädigung, die dann zu seinem Alzheimer oder ich weiß nicht genau, was er hatte, halt geführt hat, weswegen er so schlecht spielt. Das muss man unter diesem Gesichtspunkt natürlich komplett neu bewerten. Deswegen darf man sich darüber auch nicht ärgern, wie Bruce Willis damals aufgetreten ist. Ich habe mich nur damals gefragt, wieso wirkt er so abwesend, ne? Wieso ist er nicht bei der Sache? Das ist so ein wichtiger Stoff, so ein wichtiger Film und der Antagonismus zu Mr. Glass ist so groß. Naja, auf Glass kommen wir irgendwann vielleicht nochmal zu sprechen. Ich gebe Unbreakable trotz dieser ärgerlichen Erklärtafel am Ende und dieser strikten Überhöhung als Superheldenfilm, den damals keiner so, niemand hat damals über diesen Film als Superheldenfilm gesprochen. Das ist erst nach Marvel so gekommen. Deswegen gibt es auch Marvel-Verweise auch erst in Glass und nicht in Unbreakable. Ich gebe diesem Film trotz aller Makel, die nicht groß sind, 4 Sterne.
2 Sterne. Das ist es für heute. Wir bedanken uns.
Danke.
Und kommen demnächst zurück mit dem Jahr 2001.
Nein, wir machen noch einen 2000er-Blog, Arne.
Ah, richtig.
Ja, da kommen noch einige Knaller. Kommen wir nochmal mit 2000. Gladiator und so weiter. Also, bis dann. Tschüss.